Ja, freut mich, bei euch zu sein. Zum ersten Mal hier die Predigt. Ich bin ganz gespannt auf euch. Und bin froh, bei euch zu sein. Ich möchte noch ein Wort sagen zu mir. Einfach vielleicht, dass es euch nicht ablenkt, wenn ihr mit der Zeit denkt, was ist auch mit dem, was stimmt denn nicht mit dem. Ich habe meinen linken Arm gelähmt. Ich war früher Forstwart. Und da ist einmal etwas von hoch oben runtergefallen, das mich getroffen hat und wo den Stecker gezogen hat aus dem Rückenmark in den Arm führen. Und ich sage das nicht für Mitleid zu haben, sondern einfach, dass ihr wisst, warum das so ist bei mir. Genau. Ja, Hoffnung. Wir haben jetzt vorher gerade «Grosser Gott, wir loben dich» gesungen und ich habe so gedacht, eigentlich ein Hoffnungslied, ohne dass es das Wort Hoffnung vorkommt in diesem Lied. Ich glaube, dann, wenn wir Gott loben, dann sind wir voll von Hoffnung. Das ist schon mal vielleicht die erste Aussage, die wir so mitnehmen können. Das Thema Hoffnung auf dem Prüfstand, Kapitel 3, das wir heute anschauen. Und alle die das Kapitel 3 vom 1. Petrusbrief gelesen haben vor dem Gottesdienst, die haben jetzt mehr von der Predigt. Für alle anderen möchte ich kurz eine Zusammenfassung zeigen vom Kapitel 3, 1. Petrusbrief. Und zwar so ein bisschen Gliederung. Es geht ganz fest um Beziehungsleben im Kapitel 3, Versen 1 bis 12. Geht es um das, einerseits als Ehefrau in Beziehung leben, als Ehemann in Beziehung leben und als Gläubige in Beziehung leben. Ich komme auf das noch zurück, auf diese Sachen. Dann aber auch auf das Leben in der Nachfolge von Jesus und auf das Leiden in der Nachfolge, weil wir Jesus nachfolgen. Und schliesslich Verse 18 bis 25, Jesus, die Hoffnung. Eigentlich muss man das Kapitel von dort her anlesen, vom Schluss her. Weil Hoffnung, glaube ich, ist wie der rote Faden durch das Kapitel durch. Hoffnung, die geprüft wird, ob sie echt ist, ob sie verhebt. Überhaupt ist der erste Petrusbrief ein Brief, der geschrieben ist an Christen, die es nicht einfach haben. Und zwar mit der Idee, ihnen Hoffnung zu geben. Der Kernvers meiner Meinung nach von dem dritten Kapitel, wo eigentlich alles davon ausgeht, ist der Vers 15. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Ich habe auf die Predigt her mich ein bisschen mit dem Thema Hoffnung auch auseinandergesetzt, ein bisschen gegoogelt und gemerkt, jedes Jahr wird ein sogenanntes Hoffnungsbarometer erstellt. So gescheite Leute schauen Befragungen in die Bevölkerung und machen eine Analyse, wie steht es um Hoffnung. Und ich möchte euch so ein bisschen vom Hoffnungsbarometer 2024 die ersten drei Aussagen, die ich gesehen habe, vorstellen. Zuerst machen die Aussage, dass es so ein bisschen einen Kontrast gibt. Ein Kontrast einerseits, sagen sie, sind wir alle, haben wir eine hohe Zufriedenheit und Zuversicht, was das eigene Leben betrifft. Aber im Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung sind wir unzufrieden und pessimistisch eingestellt. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch verschieden, aber das ist so ein allgemeiner Trend, wo die sagen, so sieht es aus. Ein Kontrast, privat, hoffnungsvoll, zufrieden, zuversichtlich, im Blick nach aussen, in die Gesellschaft, in die Welt raus, pessimistisch und unzufrieden. Vielleicht ist das ein Grund, warum man mehr und mehr feststellt, dass sich Menschen zurückziehen ins Privatleben und wir Mühe haben, Menschen zu finden, die sich noch engagieren im Allgemeinwesen, in der Öffentlichkeit. Oder? Könnte ein Grund sein dafür. Dann haben die festgestellt, dass junge Menschen unzufriedener, hoffnungsloser sind, weniger an das Gute glauben als Ältere. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Weil ich finde, junge Menschen sind doch der Inbegriff von hoffnungsvoller Zukunft, oder? Da hast du doch das Leben noch vor dir, da hast du doch noch Träume, da willst du doch etwas anpacken. Das Bild, das die gesehen haben, ist, dass junge Menschen heute weniger Hoffnung haben als Ältere, die das Leben schon ein bisschen gelebt haben. Und das Dritte, die Aussicht auf die Lebensqualität in 20 Jahren ist in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr düsterer geworden. Also, die letzten Jahre hat man jedes Jahr dunkler gesehen, wenn man in die Zukunft geschaut hat. So ein bisschen Gewitterwolken am Horizont, da kommt etwas auf uns zu. Eine Ahnung, das ist nicht so gut, was da kommt. Das ist das Hoffnungsparameter 2024, so die ersten drei Aussagen, die gemacht werden. Also wir merken, unser Thema hat eine gewisse Aktualität. Hoffnung, Glaube, ist nicht nur damals bei den ersten Christen unter Verfolgung auf dem Prüfstand gestanden, sondern sie ist auch heute wieder. Mehr denn je in der Vergangenheit. Ich habe ein Zitat gefunden bei meiner Recherche, das ich euch zeigen will, vom ehemaligen tschechischen Ministerpräsidenten Václav Havel. Er hat einmal gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Da muss man sich einmal auf die Zunge zergehen lassen und nochmal durch den Kopf gehen lassen. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und seht ihr, das ist das Gegenteil von positivem Denken und Optimismus. Optimismus ist nicht das Gleiche wie Hoffnung. Ich mache ein Beispiel. Stell dir vor, und ich wünsche das niemandem, ich hoffe, das betrifft auch niemand hier drin, du bist an Krebs erkrankt und hast eine Chemotherapie durchgemacht. Hast noch Untersuchungen und in diesen Nachuntersuchungen sagt der Arzt dir, es hat nichts gebracht. Wir können nichts mehr für sie tun. Sie haben noch ein halbes Jahr Lebenserwartung. Das ist das Ende vom positiven Denken. Das Ende vom Optimismus. Aber es ist nicht das Ende von Hoffnung. Weil Hoffnung, die dauert ewig. In der Bibel steht, es gibt Glauben, Liebe, Hoffnung, 1. Korinther 13. Und diese drei Sachen hören nie auf. Es hat einen Missionar gegeben, der hat in einem Volksstamm gelebt und hat nach einem Wort gesucht, zum Bibeln übersetzen, ein Wort für Hoffnung. Und das Wort hat es nicht gegeben in dieser eingeborenen Sprache. Dann ist etwas Schlimmes passiert. Dann ist ihr kleiner Sohn ist gestorben. Und zur selben Zeit hat man nicht einfach den Flüger holen und da evakuieren und so. Und er musste dort in dem Stamm im Urwald draussen den Sohn beerdigen. Und als er am Zimmern war, von dem Sarg, von dem Särgli für das Kind, ist ein Eingeborener gekommen und hat gesagt, und jetzt verlöhnt ihr uns, jetzt geht ihr zurück. Und er hat gesagt, nein, wir haben die Berufung, euch das Evangelium zu bringen, wir bleiben bei euch. Und dann hat der Eingeborene gesagt, was sind ihr Christen nur für Menschen? Ihr könnt durch den Horizont durchschauen. Und in dem Moment hat der Missionar das Wort für Hoffnung gefunden. Durch den Horizont gesehen. Das ist Hoffnung. Das Wort selber, Hoffnung, da kommt vom niederhochdeutschen Hüpfen, Hoppen, Hüpfen. Also, ich finde das ein super Bild. Wer Hoffnung hat, der kann eigentlich seine Füße nicht mehr still haben, oder? Der wird zappelig. Der kann fast nicht mehr still hocken, weil er erwartet etwas Gutes. Der hat Hoffnung. Und im Duden, in Wikipedia heisst es, Hoffnung ist eine handlungsleitende Ausrichtung vom Menschen auf die Zukunft. Handlungsleitend. Hoffnung ist der Motor für das, was wir tun. Wenn wir etwas machen, ist im Hintergrund Hoffnung. Ich mache noch mal ein Beispiel für das. Ich habe vor 3-4 Jahren habe ich in meiner rechten Schulter Zähne gerissen. Und dann hat der Arzt mir gesagt, muss man operieren. Und ich bin eigentlich zum Arzt gegangen, damit er mir sagt, da muss man nicht operieren. Weil das hat einfach bedeutet, dass ich dann 6 Wochen keine Arme habe. Und das konnte ich mir schlicht nicht so vorstellen, oder? Ich habe es operieren lassen. Ich habe die 6 Wochen ohne Arme auf mich genommen. Wisst ihr warum? Ich hatte Hoffnung, dass da wieder gut kommt und dass ich den Arm, den ich auch brauche, wieder brauchen kann. Weil ich Hoffnung hatte, habe ich einen schwierigen Weg auf mich genommen. Hoffnung sieht man. Wenn jemand Hoffnung hat, sieht man das. Wenn jemand keine Hoffnung hat, auch. Und das sieht man nicht zuletzt an der Suizidrate und dem Thema Sterbehilfe, wenn Menschen keine Hoffnung haben. Wir brauchen Hoffnung zum Leben. Ohne geht es nicht. Es ist zentral für uns. Und es ist zentral im 1. Petrusbrief. Im 1. Petrus 1, Vers 3 heisst es, Kapitel 1 gehen wir kurz schauen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns, jetzt kommt's, durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Und gewöhnen wir uns den Spruch ab, Hoffnung stirbt zuletzt. Gewöhnen wir das ab. Weil Hoffnung stirbt nie. Hoffnung ist auferstanden, hat den Tod überstanden. Hoffnung bleibt. Lebendige Hoffnung. Und sie hat den Namen Jesus Christus. Lasst vielmehr Christus die Hoffnung, den Herrn die Mitte eures Lebens sein. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, weil man sie ja sieht, seid immer zur Rechenschaft bereit. Mit anderen Worten, wenn Jesus Christus Mitte von deinem Leben ist, dann bist du ein Mensch, der Hoffnung hat. Und wenn Hoffnung auf dem Prüfstand ist, wird geprüft, was die Mitte von deinem Leben ist. Stell dir ein Velorad vor beim Velomech. Der Velomech schaut, ob das Rad ein Achti hat oder einen Felgenschlag oder nicht mehr rund läuft. Der tut das so einspannen, auf so einem, zwischen zwei Pflöcken einspannen oder, und drüllt es und dann siehst du das sofort, ob Mitte ist. Ich habe schon so Ulk-Velo gesehen, wo das Zentrum nicht in der Mitte gehabt vom Rad, oder? Da fährt dann irgendwie so. Und da kommst du also kaum über den Rand nie mit so einem Velo. Und wenn beim Velorad die Mitte, ist, ist der Rand immer noch steil. Aber es geht. Du kommst drüber. Und jetzt sagt der Petrus im Kapitel 3, unsere Beziehung ist der Prüfstand der Hoffnung. Stellt euch die Fantasie noch mal anstrengen, das Rad noch mal vor, eingespannt zwischen diesen zwei Pflöcken. Die zwei Pflöcke stehen für Beziehungen, stehen für dich und mich. Und manchmal sind wir ja schon so Pflöcke, oder? Und stehen einander so stur gegenüber. Und genau dort ist der Prüfstand der Hoffnung. Dort kommt es aus. Eiert jetzt das Rad? Oder ist die Mitte die Mitte? Das ist die Frage. Und jetzt gehen wir in die Beziehungsthemen hinein. Als Ehefrau in Beziehung mit dem Pflock gegenüber. Dem Ehemann. Also da habe ich jetzt von mir gesagt, für alle anderen gilt das nicht, oder? In derselben Weise sollt auch ihr Frauen euch euren Männern unterstellen. Diesen Vers bringen meine Frau und ich immer sehr genüsslich in der Ehevorbereitung. Schauen wir den mit jungen Paaren anschauen. In der Regel ernten wir entsetzen. Hilfe, da geht doch nicht. Das tönt ja schwer nach Missbrauch schon fast, oder? Wenn ihr den Vers leset, in derselben Weise, dann merken wir, da kommt etwas vorher. Da wird auf etwas hingewiesen. Also gehen wir einen Vers zurück, ins Kapitel 2, der letzte Vers. Dort heisst es, denn ihr wart wie Schafe. Da geht Männer und Frauen an. Die sich verlaufen haben, jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. In derselben Weise. Merkt ihr, bei dem Unterstellen geht es um Vertrauen. Statt euch unterstellen, könnte man auch sagen, vertraut eurem Ehemann, dass es gut meint mit euch. Ich meine, wie sieht denn eine Ehe aus, wo eine Frau ihrem Mann Misstrauen entgegenbringt? Oder? Schwierig. Es ist gut, wenn dein Mann Vertrauen entgegenbringst. Der Petrus sagt im Kapitel 3 sogar, wenn dein Mann nicht gläubig ist, gilt das immer noch. Es ist eine gute Ehe, die im Vertrauen geführt wird. Aber jetzt gehen wir zu uns Männern. Da geht es ums Ehren. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Seid also rücksichtsvoll im Umgang mit euren Frauen. Und spätestens jetzt merken wir, das ist ja gegenseitig, das Vertrauen. Das funktioniert ja gar nicht, wenn jemand es macht und diese nicht. Dann ist es schwierig. Und wenn ich als Mann dauernd das Gefühl habe, ich muss meine Frau ehren, aber ich komme zu kurz, dann ist meine Mitte nicht Mitte. Oder? Dann eiert es, dann geht es um mich. Und dann wird es schwierig für meine Frau, mir zu vertrauen. Die Ehe ist so etwas vom Prüfstand der Hoffnung. Vom Prüfstand, was die Mitte ist. Und da siehst du nach aussen. Ehe ist ein Fenster in die Welt raus, wo Gott zeigt. Wo Hoffnung zeigt. Das ist die Idee. Und das ist der Prüfstand immer wieder. auch für meine Frau und mich. Was ist jetzt Mitte? Ist jetzt Jesus Mitte? Oder ist der Rolf oder die Ruth wieder in die Mitte gerutscht? Gehe einen Schritt weiter zu den Gläubigen. Schließlich sage ich euch allen, seid euch in der gleichen Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe, seid barmherzig und demütig. Seid euch in der gleichen Gesinnung einig. Das heisst nicht, seid in allem gleicher Meinung. Das heisst, wir haben das gleiche Ziel. Da meint Gesinnung. Dort sollen wir uns einig sein im Ziel, in der Mitte, was in die Mitte gehört. Aber nebendran machen wir vielleicht bei den Abstimmungskreuzchen an einem anderen Ort. Sind vielleicht nicht in der gleichen Partei. Haben nicht den gleichen Musikgeschmack und. Und dann sagt Jesus, sagt der Petrus, da ist jetzt der Prüfstand, was ist jetzt die Mitte? Ist es der gleiche Geschmack? Ist es die gleiche Partei? Die gleiche Meinung? Oder ist es Christus? Da kannst du in der Gemeinde super prüfen. Wenn es eiert, dann stimmt es nicht mehr, oder? Wir gehen zum Leiden. Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, obwohl ihr Gutes tun, stopp vorher. Weil ihr tut, was vor Gott recht ist, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Und dann kommt unser Kernvers. Sondern lasst Christus Mitte sein in eurem Leben. Die anderen Worte. Das beste Mittel gegen Angst ist, sich in Jesus zu zentrieren. Das ist die beste Antwort auf die Angst. Jesus einladen, Mitte zu sein. Und Jesus ist die Hoffnung, ist die Mitte, die wir brauchen. Wo am Schluss vom Kapitel 3 genannt wird. Und dann heisst es dort, das ist ein Bild für die Taufe, die ihr euch jetzt rettet. Auch da wieder merken wir, da ist etwas gemeint. Was ist das? Das ist die Rede vom Noah, der seine Arche baut. Und das gerettet werden mit der Arche durchs Wasser durch, ist das Bild für die Taufe. Und dann ist es so wichtig, dass wir weiterlesen. Sonst meinen wir nämlich, Taufe rette uns. Aber Taufe ist nur das Zeichen von der Rettung durch Jesus. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Er ist der Arche. Er in der Mitte von unserem Leben, er ist der Arche. Er ist die Rettung. Er ist die lebendige Hoffnung. Und wir sind eingeladen, die Arche zu bauen. Jesus einzuladen in die Mitte von unserem Leben. Und ich frage euch zum Schluss von dieser Predigt, wann ist die Zeit, die Arche zu bauen? Wann baut man eine Arche? Wie? Danke vielmals. Amen. In guten Zeiten. Die Arche baust, da siehst du es ein bisschen, wenn die Sonne scheint. Und wenn sich alle an den Kopf legen drumherum und die auslachen, dann baust du die Arche. Weil dann, wenn sie schiffen, dann brauchst du sie. Dann musst du nicht mehr anfangen bauen. Es ist auch mal zu spät, die Arche zu bauen. Das ist aber die Herausforderung für uns, oder? In guten Zeiten eine Arche zu bauen. Dann ist es ist so mühsam, eine Arche zu bauen. Wir haben es ja nicht nötig. Dann Jesus in die Mitte vom Leben einladen. Und ich frage euch, ich frage dich, was zeigt das Tacho auf deinem Hoffnungsbarometer? Was zeigt der Prüfstand von der Beziehung, wo du eingespannt bist? Wie steht es um deine Hoffnung? Wie tönt es bei uns? Pessimistisch? Ja, weisst du, Endzeit und es geht eh als den Bach ab und sowieso schwierig. Da fragt niemand, was wir für eine Hoffnung haben. Tönt es bei uns nach Hoffnung? Sind wir Menschen, die einen Unterschied machen, die etwas haben, das die Gesellschaft sucht und braucht? Hoffnung. Ich lade euch ein, ins nächste Lied einzustimmen, wo wir jetzt miteinander singen wollen, so eine Art eine Antwort auf die Predigt. Das Lied, das heisst, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich weiss nicht, wie bekannt das ist. Du darfst es sonst auch einfach still mitbeten für dich, wenn du merkst, das ist jetzt dran, das Gebet an Jesus. Bist du ganz neu der Mittelpunkt in meinem Leben? Ich habe gemerkt, da hat sich etwas verschoben. Komm du in die Mitte. Ich möchte mich um dich drehen und nicht, dass sich die Welt um mich drehen muss. Amen. Der Segen steht in 1. Petrus 5. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm gehört die Macht in Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Gott mit euch.